Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich im Bruno-Kreisky-Forum für internationalen Dialog. Dieses Haus selbst hat eine sehr spannende Geschichte, aber heute haben wir das große Vergnügen, viele spannende Häuser hier zu hören, aus der exzellenten Feder von Manfred Matzger. Er wird uns Einblick in sein jüngstes Buch geben, die Schauplätze der Macht, Geheimnisse, Menschen, Machenschaften. Dr. Manfred Matzger ist seit 1980 im Bundesdienst, war lange im Innenministerium, auch Kabinettschef, dann Kabinettschef, der höchste Beamte im Bundeskanzleramt dieser Republik und hat auch eine Reihe von anderen Facetten im Kulturbereich, ein großer Musikliebhaber und Kenner und auch ein sehr erfolgreicher Autor, immer beim Verlag Brandstätter, wie auch dieses Buch. Ich möchte noch erwähnen, eben seinen ersten Bestseller, Die Staatskunst, eine wirklich spannende Geschichte über den Ballhausplatz. Dann zuletzt vor dem jüngsten Övre Hofräte, Einflüsterer und Spindoktoren. Und ich freue mich sehr auf den heutigen Abend mit Manfred Matzger. Bitte.
Herzlichen Dank für diese freundliche Einbegleitung. Herzlichen Dank an das Kreisky-Forum. Dieses Haus hier kommt auf der Seite 42 vor, damit auch das erledigt ist. Ja, zum Buch. Es ging mir ein bisschen um das Innenleben der Macht. Es ist gewissermaßen der dritte Teil einer Trilogie nach dem Ballersplatz und nach den Beratern. Und der dritte und letzte Teil. Das nächste Buch, es wird keinen vierten Teil in dieser Art und Weise geben. Wenn ich dann noch ein Buch schreibe, dann schreibe ich über die Zukunft der Verwaltung und des Regierens. Der Titel steht schon fest, der Titel lautet »Ein ordentlicher Intrigant chattet nicht«. Woher kamen die Anstöße zu diesem Buch? Also eines war, wenn man heute die Homepages der Ministerien anschaut, dann findet man nichts zum Haus und nichts zur Geschichte dieser Häuser. Man findet nur geschönte Lebensläufe der Minister inklusive geschönter akademischer Grade. Und da hat man eine gewisse Neugier. Was ist denn da dahinter? Was ist da drinnen? Was ist der Rahmen? Was geschah in diesen Häusern? Und ein zweiter Anstoß war meine Frage an einen kundigen Menschen in der SPÖ, was war denn in der Löwestraße vor 1945? Und die Antwort war, man weiß es nicht, niemand wusste es. Von denen, die ich gefragt habe, haben wir gedacht, das recherchierst du, weil das kannst du vielleicht brauchen. Könnte ja sein, dass irgendwann einmal ein neuer Parteivorsitzender gewählt wird und dann haben wir eine Patzstellung und die Entscheidung fällt dann so in der letzten Quizrunde gewissermaßen, genau mit der Frage, was war denn vor 45 in der Löwestraße? Und ich habe dann die Chance, dass ich demjenigen, den ich gern hätte, das vorher einsage und dann wird es. Es war nicht notwendig, weil die Wahlkommission hat das bestens entschieden, also daher musste ich nicht antreten mit diesem Angebot. Im Übrigen, ich habe auch bei einem ÖVP-Historiker von Namen nachgefragt, wo saß denn die Christlich-Soziale Partei in der Ersten Republik? Und die Antwort war genau dasselbe, große Kulleraugen. Kein Mensch wusste dort aufs erste Anfragen, dass die zunächst am Judenplatz gesessen sind, im Haus am Großen Jordan, und dann im Palais Luzi-Wuzi, also Erzherzog Ludwig Victor am Schwarzenbergplatz. Und noch einen Anstoß gab es für das Buch. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht die letzte Chance, wenn ich über die Häuser rede und die großen Figuren, die da drinnen gearbeitet haben in den Ministerien, vielleicht die letzte Chance, eine gewisse Generation von Politikern noch direkt interviewen zu können, die heute so um die 90 sind, und aus denen noch etwas herauszukriegen, was sie bisher noch nicht gesagt haben und was sie vielleicht auch in der Zukunft nicht mehr sagen werden. Und ich habe diese Chance dann doch durchaus genutzt und in das Buch hineinarbeiten können. Es sind drei Ebenen im Buch, die sich verknüpfen. Die eine Ebene ist einfach erfahren, wo was war. Wer weiß, wo das Justizministerium gesessen ist in der Ersten Republik? Niemand weiß es. Schillerplatz, ich sag's euch. Also man muss das alles nachlesen. Ich sage jetzt nichts mehr, muss man nachlesen. Wer weiß, welcher Landwirtschaftsminister als letzter saß am Judenplatz in der Böhmischen Hofkanzlei beim heutigen Verwaltungsgerichtshof? Es war Dollfuß als Landwirtschaftsminister in der Zeit, bevor er Kanzler wurde. Wer weiß, hat keiner gezählt, ich habe sie gezählt, wir hatten 600 Minister in der Geschichte der Republik und ich handle die Geschichte der Republik ab, es beginnt 1918 und hört heute auf. Darum ging es mir, einfach Neugierde befriedigen, was war wo. Das Zweite, worum es mir ging, war große Linien in den Ressorts aufzustöbern. Jedes Ressort hat eine Geschichte, eine Kultur, hat Verstrickungen, tickt in einer gewissen Weise, ist abhängig in einer gewissen Weise von gewissen Machtgruppen. Und das nachzuzeichnen, das ist ja schon ganz interessant. Und der dritte Impetus war, wie geht es denn so zu in einem Ministerium? Ich meine, nicht wie es da zugeht, sondern wie geht es zu Gange? Was ist da los? Wie ist das, wenn man Minister ist? Und ein kurzes Zitat aus der Einleitung lautend: Minister sein ist mühsam, stressig, frustrierend, langweilig, fantasietötend, zeitfressend, zerstörend, aber natürlich auch wohltuend fürs Ego. Berauschend in den Momenten des Machtworts, angenehm, weil einen das Ambiente, die Arbeitsumgebung, das Palais erhöht und zu jemand Besonderem macht. Alle wissen, dass es diese Macht gibt, alle unterwerfen sich ihr. Das ist das Schöne dran. Aber es gibt auch einen Alltag und der sieht anders aus. Ich habe versucht, mich auf das Innenleben zu konzentrieren. Wie ist denn das wirklich in so einem Ministerium? Wie ist der Alltag tatsächlich? Darzulegen, dass die Minister froh sind, wenn sie zum Mittag einen Weckerl kriegen und nicht das tun, was der Boulevard vermutet, dass es sei, nämlich jeden Tag ein großes Paket mit Shampoos und allem drumherum. Nein, so ist der Alltag in diesen Häusern nicht. Ja, die Chefs können alles gestalten in formaler Hinsicht, aber müssen sehr, sehr viele Rücksichten nehmen und sind in sehr vielen Verstrickungen verfangen. Ja, sie haben das volle Weisungsrecht, aber es gibt auch jemanden, auf den die Weisungen aufprallen, nämlich die Bürokratie. Und die weiß schon mitunter, wie sie mit solchen Dingen umgeht, nicht umgeht, was sie damit macht. Was fühlt den Tag eines Regierens? In welche Symbole flüchtet sich allenfalls so ein mächtiger Mensch? Und woran kann man erkennen, wie weit es mit seiner Karriere oder mit ihrer Karriere ist? Einige für mich frappierende Erkenntnisse sind unterwegs abgefallen. Ich habe einige wenige ausgewählt. Ich wusste vorher nicht, dass die Justiz in der Ersten Republik so intensiv in deutschnationaler Hand war. Und wenn man das sieht, dass das eine Erbpacht der Deutschnationalen war und sich das durchgeschlagen hat auf die Art und Weise der Justiz, der Rechtsprechung, dann wundert einem nicht mehr dieser Ausbruch, dieser gewaltsame Ausbruch des Jahres 1927. Ich wusste es nicht so klar, dass das Unterrichtsministerium in der Ersten Republik wirklich ein Hort der Reaktion des klerikalen Austrofaschismus war und dass sich davon noch einiges erhalten hat bis in die Zweite Republik herein. Ich wusste nicht diese erstaunliche Kontinuität von der Ersten zur Zweiten Republik. Ich meine, der Raab war Minister in der Ersten Republik und dann Kanzler. Und da gibt es auch andere Kontinuitäten. Da gibt es eine Seilschaft illegaler Nazis, die sich herübergerettet hatten. Es gab, vielleicht nicht so plausibel und nicht so geläufig, es gab Doppelfunktionen, wie sie heute nicht mehr vorstellbar sind. Ein Bundeskanzler Raab, der die ganze Zeit seiner Kanzlerschaft Kammerpräsident gewesen ist. Drei Zentralsekretäre, zwei bei der ÖVP, einer bei der SPÖ, die gleichzeitig Minister waren. Aber auch interessante Erkenntnisse im individuellen Schicksal einzelner Minister. Also wo ich draufgekommen bin, ist, in der Endphase beginnen die Minister ihr Büro umzubauen und umzumöblieren. Also gewissermaßen, wenn man beim großen Ausritt scheitert, dann bleibt man zu Hause und stellt die Möbel um. Ja? Das zieht sich durch, das merkt man immer wieder, das ist ein erstaunliches Erlebnis. Und ich habe architektonische Kuriosa aufdecken oder auffinden können. Drei Häuser dieser vielen Palais habe ich selber bewohnt. Am Ballhausplatz, da haben mich meine Besucherkollegen aus den anderen Ländern immer gefragt, was ich denn da zahle, dass ich da drin sitzen darf in diesem schönen Ambiente. Musste nichts zahlen, aber nicht sehr viel gekriegt fürs drinnen sitzen. Kurioser der Architektur, wer weiß schon, dass Sie, wenn Sie in den Justizpalast hineingehen heute und die Balustrade anschauen, also in dem großen Saal, beim ersten Stock, da finden Sie österreichische Wappen, aber nicht die jetzigen. Sie finden die des Austrofaschismus, weil es fertig geworden, die Renovierung 1929. Und die Wappen von damals, die bicken immer noch. So oben wie hinter dem Kanzler im Ministerratssaal der Kaiser Franz Josef der Junge steht und zuschaut, wie wir dort regieren. Oder ein Kuriosum, das Pferd vor dem Regierungsgebäude am Stubenring. Also ich hatte vor vielen Jahren, in den 70ern, Gelegenheit, einen Landwirtschaftsminister mal kurz zu beraten. Und das ging ganz gut aus, diese Beratung. Und zum Schluss sagt er, komm her zum Fenster, macht den Vorhang auf und sagt, ich weiß nicht, was ich angestellt habe, dass ich den ganzen Tag dem Ross in den Arsch schauen muss. Oder die Geschichte vom schrägen Tisch. Wir hatten unter irgendeinem Minister, ich sage euch nicht, wer es war, in einem Besprechungszimmer einen Fußboden, der ein bisschen schräg war. Und einen ovalen Besprechungstisch. Und die wir nicht gewollt haben, die wir nicht gemocht haben, haben wir mal aufs untere End gesetzt. Und die haben die ganze Verhandlung durch nicht gewusst, warum sie sich so ungut fühlen. Weil wir waren halt einfach um 4 bis 6 Zentimeter höher und das spürte man dann schon im Ergebnis. Ich habe auch einige Charakteristika von Ministerien versucht aufzuspüren und auch darauf gefunden. Die totale Kammerabhängigkeit etwa des Wirtschaftsressorts. Dort wurde über Jahrzehnte hinweg nur Minister, wer der Kammer geläufig war. Oder die Verknüpfungen von Landwirtschaft und Raiffeisen. 3 Landwirtschaftsminister waren Generalanwälte von Raiffeisen. Das heißt schon was. 2 kamen übrigens aus der Tiroler Landwirtschaftskammer, einer mit einem großen Bord, der hat dann 13 Linden in Südamerika gegründet, und einer ohne großen Bord, der wurde dann EU-Kommissar. Es gab immer wieder autoritäre Versuche im Kanzleramt. Wir kennen die Geschichte aus der Ersten Republik natürlich sehr intensiv und sehr deutlich. Aber auch in der Zweiten Republik, wo vieles zusteuert auf eine extrem starke Kanzlerposition von Klaus. Und Kreisky setzt das in Wahrheit fort, diese starke Positionierung. Nur dreht er die Geschichte um. Er macht es nicht autoritär, er macht es mit der Demokratie. In der Wirkung genauso stark, jedenfalls wie sein Vorgänger. Wir haben immer wieder Allmachtsfantasien in der Herrengasse. Die Herren der Herrengasse haben immer sich eingebildet, sie können alles anschaffen, alles durchsetzen, alles machen und es kommt ihnen keiner drauf. Und nicht was war. Ja, regelmäßig ist man ihnen draufgekommen und von Helmer über Ola bis Kickel hat sich das ja dann gezeigt. Wenn man es nachzeichnet, die Hofburg, dann merkt man, dass hinter dieser großen Macht und Symbolik des Bundespräsidenten eigentlich eine schwache Rolle steht. Da kann man scheitern, wenn man einen kleinen Schritt zu weit macht. Und Glesil hat das wohl zu unserer Zeit unter Beweis gestellt und Miklas hat das in seiner Zeit mit einer unendlichen Feigheit bewiesen. Wir sehen, dass manche Ministerien als Parteirekrutierungsapparat empfunden wurden. Die wirkliche Aufgabe des Bundesministeriums für Landesverteidigung in der Zweiten Republik ist nicht, das Land zu verteidigen, sondern ÖAPler unterzubringen aus Niederösterreich. Man stellt auch fest, dass manche Ressorts zu Unrecht als Anhängsel dann in der letzten Runde der Koalitionsverhandlungen irgendeiner Partei zugewiesen werden. Und das Justizressort zum Beispiel, wo es eine einzige große Figur gibt, Broder, der als längst Diener der Minister überhaupt in der Republik dem einen Stempel aufgedrückt hat. Aber es gibt dann auch viele andere. Die Maria Berger, sage ich euch, hätte man ein bisschen länger machen lassen sollen, weil der Hahn, weil von Hahn, Bandion, Karl und Brandstätter ist uns nicht sehr viel Positives in Erinnerung geblieben zur Justizgeschichte. Finanzen. Wann immer man Genies als Finanzminister berufen hat, sind sie gescheitert. Andere möchte gern Genies sind dann noch ganz anders gescheitert, nämlich im Kriminal. Dort die Durchschnittlichen, die haben sich offensichtlich länger gehalten, so über die ganzen Jahrzehnte hinweg. Und im Sozialressort gibt es erfolgreiche Revolutionäre, die Namen kennt man, aber auch andere, die ganz im Stillen extrem viel bewirkt haben. So, es ist erstaunlich, was der Weißenberg alles vorbereitet hat und gemacht hat, was dann der Dallinger irgendwie recht gut abernten konnte und sehr erfolgreich abernten konnte. Natürlich habe ich erst im Nachhinein bemerkt, dass bei mir die Sozialdemokraten ein bisschen besser wegkommen als die anderen. Da wird wohl ein Bias dabei sein, ein kleiner, aber wohl ein wenig auch ist es dem Umstand zu verdanken, dass hier schon oftmals bei sozialdemokratischen Ministern eine Konzentration auf das Programm, auf Politisches da war und dass sie länger im Amt sein konnten, also in jeder Hinsicht keine Kurzminister. War früher alles besser, ist die Frage. War früher alles besser? Nein. Früher war nicht alles besser. Wir haben eine NS-Durchsetzung der Justiz, immer sehr lange Jahrzehnte gehabt. Wir hatten Korruption unter Grauland. Wir hatten einen wirklich erzrechten Klerikalismus unter Trimmel im Unterrichtsressort. Wir hatten die Isolation des Bundespräsidenten unter Waldheim. Wir hatten eiskaltes Abschießen aus der eigenen Partei, etwa von Ola. Wir hatten den 20-jährigen Minister Krüger und so weiter. Und nein, es war früher nicht alles besser. Es war ein bisschen anders. Auf der anderen Seite, ja, es war vielleicht doch ein bisschen alles besser früher, weil es politische Ziele stärker gab, stärkere Verantwortung für das Gemeinwesen, auch so etwas wie Anstand, ein vernünftiger, ein fairer Umgang mit der Bürokratie im Hause. Da ist sehr viel verloren und verschütt gegangen. Und der Verhältnis von Ministerkabinett auf der einen Seite, Beamte auf der anderen Seite, dem widme ich natürlich wieder ein paar Absätze und ein paar Seiten. Und für welche Seite hier mein Herz schlägt, ist ja wohl durchaus klar. Irgendwann kriege ich noch die diamantene Nadel der Gewerkschaft, wenn die endlich draufkommen würden, was ihre eigenen Interessen sind. Ich komme zum Ende. Es ist insgesamt eigentlich eine Geschichte der Ministerien, mit dem Versuch, das ein bisschen launig und kritisch zu machen, politisch zu machen, parteinehmend zu machen, scharf gestochene Innenaufnahmen zu machen und diese gegen die Klischees zu setzen. Und ich zitiere wieder ein bisschen aus dem Buch, das ist das letzte dann. Den Versuch war es wert. Herausgekommen ist ein besonderes und durchaus subjektiv gefärbtes Buch. Ganz sicher kein Architekturführer, obwohl es eine Reihe von Wiener Palais, deren Geschichte, Ausstattung und deren Wirkung auf das, was drinnen passierte, viel Raum widmet. Es ist kein Geschichtsbuch, obwohl es manchmal detailliert das Handeln und Scheitern mächtiger Minister in den letzten 100 Jahren nachzeichnet. Es ist keine Sammelbiografie, obwohl es gelungen ist, eine Reihe von Zeitzeugen dazu zu bewegen, noch ein letztes Mal Informationen zu geben, die man so authentisch nicht mehr wiedererhalten wird. Es ist kein politikwissenschaftliches Werk, obwohl österreichische Regierungspolitik das Objekt der kritischen Auseinandersetzung ist. Es ist mit Absicht ein Mosaik aus all dem, denn erst die ausgewogene Mischung aller dieser Elemente zusammen in einer Rezeptur ergibt das komplette Bild der staatlichen Macht in diesem Land. Ich beziehe Position. Ich halte mich in meinem Alter nicht mehr sehr zurück. Da werden sicher einige wieder böse auf mich sein, aber das macht nichts. Das ist ein Buchschreiben allemal wert.
Vielen herzlichen Dank für das Feuerwerk und die vielen Mosaiksteine, die jetzt durch die Luft wirbeln. Wir haben jetzt so 30 Minuten und ich begrüße ganz herzlich Anitza, die natürlich auch einen wichtigen Anteil an diesem Buch, vielen Büchern und vielen anderen bei Manfred hat. Und das möchte ich hier auch anmerken. Ja, Mosaiksteine. Ich möchte mal mit einer simplen Frage beginnen, zurückgehend auch auf dein erstes Buch, das wirklich, ich habe das ja auch damals in einer Rezension im Standard geschrieben, brillant war. Die Geschichte des Ballhausplatzes ist eine Geschichte von Jahrhunderten der Habsburger Monarchie bis herauf in die Gegenwart. Wo soll der Bundeskanzler sitzen im Bundeskanzleramt? Sitzt er richtig? Ist das Büro richtig, das er momentan hat?
Es ist ein bisschen so wie bei dem amerikanischen Präsidenten, der in eine Sitzung kam und sich irgendwo an einen runden Tisch gesetzt hat und dann hat man gesagt, Sie müssen sich oben hinsetzen, worauf er gesagt hat, wo ich sitze, ist oben. So gesehen sitzt der Kanzler immer richtig, weil dort, wo er sitzt, ist es. Ja? Historisch kann man das ja streiten. Es gibt zwei Zimmer, die in Frage kommen. Das eine ist das alte, eigentlich richtige Zimmer des Chefs, wo Metternich schon gesessen ist, wo vor ihm Kaunitz gesessen ist, mit dem Blick hinaus auf den Volksgarten. wesentlich schöner, wesentlich heller. Und das andere ist das nach 1945 zurechtgenagelte Kanzlerzimmer von Raab, holzvertäfelt, das Zigarrenkisterl, wie man gesagt hatte, also Wirtschaftskammer barock irgendwie, sehr duster, geht nach hinten raus, ist dunkel und dazwischen hat man meandriert. Also ich erinnere mich noch dran, ich war noch nicht lange im Kanzleramt, kommt Schüssel im Jahr 2000 und sagt, holt mich hier raus. Ja? Das war ihm zu finster. Er zog ins Metternich'sche Büro, natürlich nur, weil es dort heller ist, keine Frage. Dass Kurz wieder zurückgezogen ist ins Wirtschaftskammerbarock, hat mich ein bisschen verwundert, aber ist halt so. Derzeit sitzt der Kanzler wieder noch immer im Wirtschaftskammerbarock. Wenn es einen nächsten Kanzler geben wird und er mich fragen wird, wo er sitzen soll, ich sage ihm nichts. Er soll sich das aussuchen, ich werde es dann nachher kommentieren.
Okay, gut. Aber ich bin sicher, Sie oder er werden auch deine Bücher vorher konsultieren. Ja? Eine zweite Frage. Ja? Also, dass das wirklich so im Sinne des berühmten Pierre Noirat Erinnerungsorte gemacht. Es sind so viele Facetten in diesem Lieu de Mémoire, dass es ganz schwierig ist, etwas herauszugreifen. Aber eine Frage ist mir auch nach dem Studium diesmal wieder so gekommen ist, und du bist ja selber in verschiedenen dieser prächtigen Räume gesessen. Was machen diese Räume mit den Menschen? Verändern sie sich?
Ich glaube, ja. Also die schlichte Antwort ist ja. Du arbeitest nicht 10, 20, 30 Jahre in einem bestimmten Ambiente und das hat keine Wirkung. Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Wirkung. Also die Art der Wirkung hängt dann wahrscheinlich vom Charakter ab. Jemand, der das gern hat, der wird dann auch selber barock, ja? Wobei es ohne dies eine Neigung in diesem Land zum Barocken gibt. Im Übrigen auch im Verwalten, nicht? Der Umstand, dass wir so lange ein Amtsgeheimnis hatten, wie das Beichtgeheimnis so streng, hat schon auch damit zu tun, dass wir so katholisch und so barock sind. Nicht? Die Evangelischen in Schweden haben das schon lange abgeschafft. Also kleine Charaktere machen sich groß durch den Barock, der sie umgibt. Große Charakteren ist das wurscht. Ich meine, Kreisky hat, glaube ich, überhaupt keinen Bezug zu seinem Büro da drin gehabt, aber das mögen die Leute besser beurteilen können, die mit ihm dort gearbeitet haben. Es war so mein Gefühl, der ging rein arbeiten und wenn die Arbeit noch nicht getan war, ist er hier herausgekommen und hat ja weitergearbeitet. Also da gibt es wenig Bezug. Und bei den Beamten ist es halt so, dass in diesem engen Korsett der Dienstpragmatik spielt es dann schon irgendwann mal eine Rolle, wenn man sonst nichts wird, ob man ein oder zwei Fensterachsen hat. Nicht? Und da ist der Kampf um die Fensterachsen überwiegt dann unter Umständen den Kampf um die Inhalte. Auch das soll es geben. Also es tut schon was mit den Leuten, es hat was damit zu tun. Aber trotz alledem bin ich sehr froh, dass man in diesem Land in diesen feudalen Häusern demokratisch regiert. Das macht Sinn, dass der Feudalismus aus ist und die Republik dort Einzug gehalten hat. Und es ist einfach auch schöner und die Halbwerkszeit dieser Häuser ist auch viel länger als die der neuen Bürogebäude.
Das ist völlig richtig. Ja. Ich möchte ein bisschen was über die Zweite Republik auch fragen. Und ein Thema, das du nur angedeutet hast, aber das, glaube ich, machtpolitisch sehr wichtig ist. Also wer ist der Chef der Bundesregierung, mit dir auch diskutieren? Ich möchte aber mit dem Jahr 45 beginnen. Wien wird am 13. April 45 von Soldaten der Roten Armee befreit. Viele ukrainische Regimenter darunter mit unglaublich großen Verlusten. Und die Republik beginnt zu arbeiten, ohne dass es eine Regierung gibt. Wie erklärst du das? Womit hängt das zusammen?
Ja, das ist die revolutionäre Situation, die es halt gibt, wenn alle Systeme zusammenbrechen und alle staatliche Ordnung zusammenbricht. Wir hatten ein bisschen damals das Glück, dass wir einen gehabt haben, der den Vorakt gut beherrschte. Nicht? Also Karl Renner hat schon gewusst, wie das geht, wenn man ohne eine Verfassung mit Null anfangen muss und dann hat sich einer hingesetzt in einem Schloss und hat so etwas wie eine provisorische Urverfassung geschrieben. Ja? Und sehr gescheit, die so geschrieben, dass er gesagt hat, und mit dieser kehren wir zurück zu einer Verfassung, die wir schon einmal gehabt haben. Das ist auch gut so. So geht's. So schauen wahrscheinlich die Stunden Null in der Genesis eines Rechtsstaats aus. Und dann gibt es eine Reihe von Zufälligkeiten, dann kommen Leute zusammen eher zufällig. Wer ist dann wofür und wer bewährt sich wie? Und dieser fulminante Start des Fiegel ist dadurch erklärbar, nur dadurch erklärbar, dass er so geschickt in den ersten Wochen in die Lebensmittelversorgung und Verteilung organisieren konnte, weil es waren andere Leute vorgesehen an der Spitze der ÖVP. Und dann konsolidiert sich ein Staatsapparat, eine Regierung, durchaus mit Rückgriff auf das, was man schon kannte, was man schon erlebt hat. Und dann funktioniert das relativ rasch und in ein paar Monaten ist man so weit, dass man zu einem völlig geordneten Staatsgefüge zurückkehren kann oder ein völlig geordnetes Staatsgefüge aufnehmen kann. Das noch genauer zu beforschen, ist, glaube ich, eine herausfordernde Aufgabe. Mir ist es auch nicht klar bis ins Letzte, absolut nicht. Aber ich glaube, es ist niemandem so wirklich klar bis ins Letzte. Aber sind wir froh, dass wir solche Situationen nicht haben, sondern auf Geordnetes aufsetzen können. Müsste eigentlich sehr viel leichter sein, gut zu regieren jetzt, als in diesen Phasen.
Du hast angedeutet, eben Renner wollte ja eigentlich eine neue Verfassung, eine zentralistische. Er wollte die Bundesländer, den Föderalismus auch aus der Erfahrung der Ersten Republik zügeln. Ist gescheitert an der eigenen Partei, an den Sowjets und an der neu gegründeten ÖVP. Das heißt, wir haben eben eine eigentlich sehr antiquierte Verfassung 1920 mit einer für mich nach wie vor autoritären Novelle 1929, was die Rechte des Bundespräsidenten betrifft und die Volkswahl. Aber es hat bisher gut funktioniert. Was da überhaupt nicht, und du weißt das besser als ich, ja, obwohl ich bei dir ein Pro-Seminar besucht habe, aber ich weiß nicht, ob du das da unterrichtet hast, ja, die Macht des Bundeskanzlers ist eine relative verglichen mit dem deutschen Bundeskanzler und dessen Kompetenzen nach dem Grundgesetz. Wenn du jetzt einmal die Kanzler, bleiben wir bei der Zweiten Republik, dir ansiehst, welcher ist mächtig? Warum ist er mächtig? Ist es aufgrund der Verfassung oder gibt es da einen anderen Punkt?
Also von der Verfassung her ist der Kanzler wirklich nicht sehr mächtig über die Zeit hinweg. Er ist einmal nahezu allmächtig, nämlich wenn er aus freien Stücken die Ministerliste präsentiert und wenn er einen Minister rausschmeißt, ebenso aus freien Stücken, weil der Bundespräsident muss es machen. Und er ist an keinen Vorschlag gebunden. In diesen Situationen ist er sehr stark. Ansonsten ist er von Verfassungswegen ein Primus inter pares, nicht mehr. In Wirklichkeit schaut die Sache natürlich deswegen anders aus, weil der Kanzler der Chef der stärksten Partei ist. Und weil er der Chef der stärksten Partei ist, ist er so stark wie diese Parteistruktur, deren Chef er ist. Das bedeutet zweierlei. Erstens einmal so stark, wie viele Prozente er hat, ist er. Hat er 50 plus, na dann ist er wirklich stark. Hat er weniger, ist er nicht ganz so stark. Aber auch hängt es davon ab, wie stark seine Organisation, das ist die Bundesparteiorganisation, gegenüber anderen Organisationen in der Partei ist, gegenüber den Ländern beispielsweise. Und wenn man sich die ganz starken Kanzlerfiguren der Zweiten Republik anschaut, also der letzten, jetzt lasse ich 45 aus, ja? Weiß ich nicht so genau, wie das mit dem Fiegel war. Aber Klaus und Kreisky. Chefs einer starken Partei, nahe oder jenseits der 50%. Chef einer Partei, wo die Bundesorganisation stark war gegenüber den Ländern. Und das ist zerbröselt. Und bei den heutigen Parteichefs der beiden ehemals großen Parteien ist die Bundesorganisation in der Partei schwächer als die Länderorganisationen. Das sieht man so. Ja? Und ich habe das irgendwo einmal, nein, das nicht im Buch geschrieben, aber heute in einem Interview gesagt, also die Erosion der Politik, also wer drängt in die Politik, wer will eine Rolle wahrnehmen? Ist es wirklich so, dass die Nummer 1 Leute in dieser Gesellschaft Politiker werden wollen? Meine Antwort ist nein, die gehen woanders hin. Die Nummer 2 Leute, ja, die gehen in die Politik, aber dorthin was lustig, nämlich in die Bundesländer. Was heißt das aber? Das heißt, die dritte Garnitur bleibt über für den Bund. Also es soll schon gesehen sein, dass Leute, die in Niederösterreich nicht Landesräte werden durften, dann Bundeskanzler werden. Nein, also da haben wir, da sieht man, die Schwäche kommt daher, dass sie von zu Hause her, von Haus aus nicht sehr stark sind. Und das schlägt dann durch. Allein mit der Kompetenz des Kanzleramts, allein mit dieser Kompetenz geht es nicht. Da gäbe es noch eine Chance, die lautet, der Kanzler und der Finanzminister müssen aus derselben Partei sein. Dann geht es in diesem Paarlauf sehr gut. Wenn das divergiert, dann ist eigentlich der Kanzler der Zwerg und der Finanzminister der Riese.
Da bin ich, hast du mir jetzt das Hölzel geworfen, obwohl ich das ja eigentlich umgekehrt tun sollte, Finanzminister. Du hast ja einen sehr schönen Überblick gegeben, ja, also von Schumpeter, der nicht wirklich ein glorreicher Finanzminister und noch ein schlechterer Banker gewesen ist, aber ein hervorragender Wissenschaftler. Aber ich gehe wieder in die Zweite Republik. Wenn ich mir ansehe, dieses erste starke Paar, das du beschrieben hast, auf der einen Seite Julius Raab, auf der anderen Seite Reinhard Kamitz mit einer NSDAP-Vergangenheit und förderndes Mitglied der SS. Und da merkt man, die Macht liegt beim Kanzler. Raab hat eine sehr eine herabmindernde und auch subkutan antisemitische Bezeichnung für Kamitz gehabt. Das ist mein Ziffernrabbiner. Ja, also diese Doppeldeutigkeit, der alte Nazi, der da für mich arbeitet, und dann Raab war da nicht frei von antisemitischen Untergriffen, übrigens auch gegenüber dem Bruno Kreisky, obwohl er ihn wieder sehr auch geschätzt hat. Ja. Also da funktioniert das, die Macht ist beim Kanzler, der Finanzminister ist der Technokrat, der das umsetzt. Beginnt sich das nicht irgendwann zu drehen?
Naja, es beginnt sich dort zu drehen, wo dann die beiden Minister aus verschiedenen Parteien kommen, da wird es deutlich. Natürlich hatten wir schon auch Vorphasen, ein Finanzminister, der erfolgreich ist, das kann man einen Namen festmachen, der strebt bisweilen auch nach Höherem, also nach dem Kanzler. Und das kann manchmal funktionieren, Klaus, und dann noch später wieder. Es kann mitunter nicht funktionieren, Androsch. Aber dass jemand in der Himmelpfadgasse sitzt und sagt, jetzt bin ich schon praktisch der Prinz Eugen und jetzt möchte ich noch die Maria Theresia werden, das sieht man. Ja? Und da kann sich's reiben, durchaus, ist dann nicht so dramatisch, aber dramatisch und fürs politische Geschehen entscheidend wird es dann, wenn die beiden Minister aus verschiedenen Parteien kommen. Weil dann nämlich die Triebkraft, die ein Finanzminister einer politischen Linie geben kann, durch Ressourcenallokation, durch Stimmung des Aufbruchs und so weiter, diese Triebkraft verwandelt sich in Bremskraft. Und nämlich einfach zu sagen, wir haben das Geld nicht für deine Ideen und für diese politische Linie. Wunderbare Linie, aber das geht sich nicht aus in der Kasse. Ja? Und dann wird das natürlich gespielt und das habe ich ja erlebt in den letzten, in den Dekaden, also nach 2008, wo halt in der Koordinationsebene schon unterhalb der Minister, auf der Büro-, Kabinettsmitarbeiterebene ganz viele Dinge durch solche Blockaden gescheitert sind und dann geht einfach gar nichts mehr. Und die Phase, die Schlüsselphase, die meandriert ein bisschen dazwischen. Nicht? In Wirklichkeit, also formal zunächst mal zwei Minister von unterschiedlichen Parteien, aber in Wirklichkeit dann doch zwei Minister von derselben Partei. Und dann hat es wieder funktioniert. Und da hat man schon gesehen, also Schlüssel 2, da hat natürlich der Kanzler dem Finanzminister angeschafft, was geschenkt soll. Zu meinem Entsetzen, weil ich erinnere mich an ein Budget, da haben wir im Kanzleramt also gute 15 Millionen Euro gefehlt, also wirklich gefehlt. Und ich habe nicht schlafen können, die 15 Millionen, das geht sich nicht aus. Und wir gehen hinein und ich sage dem Kanzler doch, der 15 Millionen, der ist völlig ruhig, ja? Macht die Verhandlungen zu Ende, einigt sich ohne die 15 Millionen. Ich schiebe ihm Zetteln hinüber, 15 Millionen fehlt. War das wurscht? Und nachher sagt er, jetzt schicken wir die Beamten weg, jetzt reden wir zwei noch weiter. Und dann sind die zwei zusammengesessen, dann kam er zurück und hat gesagt, Matzgert, jetzt haben Sie 15 Millionen. Ja? So ging das damals.
So kann das auch gehen, ja. Ja, was bei dir sehr spannend ist, ist auf der einen Seite unglaubliche auch historische Recherche. Ja, wirklich eine super Sprache. Ich frage mich immer, wann du das schreibst. Ja, ist mir ein Rätsel. Ja. Aber was ganz wichtig ist, ist einfach auch deine tiefe Kenntnis des Funktionierens von Politik. Und das merkt man sehr, sehr deutlich. Vielleicht kannst du uns noch einen kurzen Einblick geben, ja, immerhin auf den Spuren von Metternich am Ballhausplatz. Wie hat so ein Tag bei dir ausgesehen?
Auch bei mir war das ziemlich einfach. In der Früh schon schauen, dass man eher vor den anderen im Büro ist. Ja? Also 8 Uhr war so meine Zielzeit im Büro und da war am Baldersplatz noch nicht wahnsinnig viel Betrieb. Also auf der Kanzleramtshälfte schon, in der diplomatischen Hälfte eher weniger. Dann ist halt, also in der Hochbürokratie, bestimmt schon das Aktenwesen den Lauf des Tages. Das muss man sehen. Da muss man auch vorsichtig sein, weil es gibt ja innerhalb eines großen bürokratischen Apparats, da sitzen ja auch kluge Menschen. Ne? Und die klugen Menschen können nicht nur ihr Fach beherrschen, die beherrschen auch die Maschinerie. Und da gibt es etwas, was ein kluger Bürokrat sehr gut kann, nach oben delegieren. Wenn man einen Chef hat, der etwas will, der in eine bestimmte Richtung will, dann delegiert man nach oben so lang und so viel, bis der da oben nicht mehr dazu kommt, was zu denken oder was anzuschaffen, weil er einfach zugeschüttet ist. Und das machen kluge Sektionschefs, die ein bisschen böse sind, mit ihren Ministern. Und Minister, die das nicht durchschauen, schwächeln dann natürlich, weil sie zu nichts mehr kommen, weil sie nur mehr solche Unterschriftenmappen hinter sich hertragen lassen. Aber das geht auch innerhalb der Verwaltung. Das heißt, auf der einen Seite muss man schauen an der Spitzenverwaltung, dass man schon sehr viel weiß und sehr viel mitkriegt, sehr, sehr viel mitkriegt, ganz viel mitkriegt. Auf der anderen Seite darf man sich aber nicht zuschütten lassen. Und das viel mitkriegen ist schon deswegen wichtig, weil ein Spitzenbürokrat muss auch gut blöffen können. Also wenn man in Verhandlungen, Budgetverhandlungen, ich habe mir immer 10 Zahlen eingeprägt. Zum Teil auch nicht so wahnsinnig wichtig, aber die wirklich genau. Ja? Und dann kommt es zu einem Gespräch und in einer Gesprächssituation kann man dann dem vis-à-vis sagen, Entschuldigung, aber der Ansatz ist doch 1,239. Ja? Und der glaubt, du kennst alle Ansätze bis zum dritten Komma. Und der widerspricht ja dann nicht mehr. Und damit kann man dann schon einiges draufkommen, darf man sich halt nicht lassen bei solchen Dingen. Okay. Und dann, was ist noch wichtig für den Alltag und für das, was man tut im Alltag? Ich glaube, dass Führung ganz wesentlich ist, Führung der Mannschaft, der Frauschaft, der Menschen, die man hier hat in einer Bürokratie, und da gehört Wertschätzung dazu. Und da habe ich es leider und viel zu bitter erlebt, dass Beamte viel zu oft und viel zu intensiv als Kostenfaktor gesehen wurden und nicht als Potenzial. Ich habe zu viele Beamte. Nein, niemand hat zu viele Beamte. Wenn die Sau gut sind, ist das Wunder, kann ich nicht genug davon haben. Ja, wenn sie schlecht sind, okay. Aber habe zu viele und dann hat man begonnen, nicht intensiv zu investieren in das Wissen der Beamten. Es gab eine Phase, da hat man die Verwaltungsakademie abgeschafft und hat sie nicht weiterentwickelt zu einer Verwaltungsohne, sondern irgendwie zu einer Abteilung im Kanzleramt gemacht. Das war ganz sicher schlecht. Also dieses wertschätzende Herausholen des gesamten Potenzials, das hier vorhanden ist, in dieser großen, gut ausgebildeten, werten- und demokratieverbundenen Maschinerie, das ist schon ganz was Wesentliches. Und das Dritte, und das beschäftigt einem durchaus auch und kostet eine gewisse Zeit, sich der Rolle bewusst zu sein. Also die Frage ist eben, da gibt es dieses merkwürdige Bonmot, es ist mir wurscht, wer unter mir Minister ist, ja? Hätte ein Sektionschef gesagt. Also der Sektionschef, der das gesagt hat, ist kein guter Sektionschef, das sage ich jedenfalls nicht, so etwas. Stimmt auch nicht, ja? Weil jeder hat seine Rolle. Der Minister hat die Rolle, politisch zu führen, Strategie vorzugeben und Politik zu machen. Und die Bürokratie hat die Rolle, das umzusetzen, zu administrieren die Routine-Dinge ordentlich zu erledigen. Steuern und rudern. Und wann der rudern soll, anfangen zu steuern, genauso schlecht wie wann der steuern soll, anfangen zu rudern, dann kentert mitunter das Schiff. Also in dem Moment, wo sich ein Minister der Kanzler die Gummistiefel anzieht und in den Einsatz zieht, ist es vorbei mit dem. Das geht nicht. Und diese Funktionstrennung, die ist bei uns unterausgebildet. In Österreich wir sind traditionell untersteuert und oberoperationalisiert. Und das fehlt und das könnte man schon ganz gut in den Griff kriegen. Und wenn sich Spitzenbürokratie mit diesem Aspekt ein paar Minuten oder vielleicht 1 oder 2 Stunden am Tag beschäftigt, dann glaube ich, macht das einen Sinn. Okay, das lief die ganze Zeit und dann bin ich um 19 Uhr am Abend nach Hause gegangen und in meinem liebsten Job im Kanzleramt, 16 Jahre Präsidialchef, war es dann so, dass ich eine extrem gute Mannschaft hatte und hatte 2 bis 3 Stunden in diesen 13 Stunden oder 11 Stunden frei und konnte dann das tun, was ihr wirklich Spaß macht, nämlich Ausstellungen zum Wiener Kongress organisieren, zum Beispiel. Oder Bonbons von mir geben oder ein Buch schreiben.
Eine wirklich sehr spannende Beschreibung. Ja. Sozusagen, vielleicht beginnst du eine zweite Karriere als Betriebsanalyst, ja, auch der Spitzenbürokratie. Ich gehe in die Gegenwart. Du hast angedeutet, eben diese Erfindung der Generalsekretäre. Früher hat es ja das nur im Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, wie es das früher geheißen hat, gegeben, aber aus anderen Gründen. Also sozusagen einen allmächtigen, politisch ernannten Spitzenbeamten unter Anführungszeichen. Wie siehst du da die Entwicklung? Wohin geht das?
Also ich glaube schon, dass sich das Generalsekretärsmodell überlebt hat. Ich denke, in der nächsten Regierung wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben. Der Einwand war, es gibt ja noch Generalsekretäre. Ja, habe ich auf den Einwand gesagt, es gibt auch Burgruinen und haben auch keine Funktion mehr. Nein, das ist so ein Zwitter, nicht? Also, was soll der Generalsekretär? Neun Typs, ja? Soll er jetzt das Haus politisch steuern? Ja, warum? Dazu ist der Minister da. Und ein guter Minister kann das. Der weiß, wie das Klavier geht. Also, das ist nicht seine Funktion. Soll er verwalten? Aber dazu gibt es Sektionschefs, die können das, die überblicken den Bereich. Also, das eine soll er nicht tun, das andere kann er nicht tun. Also, was ist das dann? Wozu ist es dann? Und daher gibt es dann auch tragische Schicksale. Also ein Generalsekretär, der alle Sektionschefs gegen sich hat, ist ein wirklicher armer Hund, weil den lässt man so rutschen, dass er gar nicht weiß, wie schnell es geht. Und da haben sich dann zwei Generalsekretäre in Uniformen, in Fantasieuniformen geflüchtet. Ja, beide gibt es nicht mehr. Der in der Landesverteidigung zudem, der hat dann angeordnet, es solle in jeder Dienststelle sein Konterfei hängen neben dem des Ministers, was bei der Truppe so angekommen ist, dass man bei der Truppe gesagt hat, habt schon gehört, der Generalsekretär hat aufgehängt. Und andere Generalsekretäre, denke an die Justiz, hat es nicht so lange gegeben und ich halte es für, und man sieht es auch, das Justizressort ist in der Zeit, wo es keinen Generalsekretär gibt, nicht wirklich schlechter geworden. Also ich denke, das passt nicht in unsere Konfiguration hinein. Da müsste man, wenn man eine solche Rolle besetzen will, müsste man die Ministerialkonfiguration ein bisschen ändern.
Ich gab vor kurzem auch vom ehemaligen Vizekanzler Clemens Jablona und anderen getragene Initiative zur Stärkung der Bürokratie, der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten. Siehst du da einen Trend in diese Richtung oder wird nach österreichisch weiter gewurstelt?
Also ich sehe den Trend so, wie ich ihn gern sehen würde, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, und da gibt es, glaube ich, auch objektive Faktoren, die wirksam werden. Der Trend muss gehen und geht daher auch wahrscheinlich in Richtung höherer Qualifikation und Anreicherung der Tätigkeit der Menschen, die dort verwalten. Die werden nicht mehr dort sitzen, 8 Stunden, die Ärmel schon anhaben und Ziffern addieren. Es gibt eine neue Art des Arbeitens, ein bisschen zu Hause, ein bisschen im Büro, ein bisschen kreativ, ein bisschen in Teams und so weiter. Und das wird notwendig sein, das zu realisieren und inhaltlich anzurechnen, die Tätigkeit im öffentlichen Interesse, weil angesichts der jetzigen Arbeitsmarktsituation wird man keine Leid kriegen, wenn man das nicht tut. Und die Chance ist daher jetzt nicht, irgendwie weiter zu wursteln, weil dann sitzt man über leeren Amtsstuben, wo niemand mehr drin ist und die paar, die drinnen sind, kennen kein Genitiv. Das geht so nicht, das kann so nicht funktionieren. Also ich glaube, dass man schon sich bemühen wird, um nicht nur eine ordentliche Besoldung, sondern ich habe das in den letzten Jahren sehr intensiv erlebt, darum, den Leuten zu zeigen, dass man hier etwas Tolles tun kann und dieses inhaltlich etwas bewirken können. Für das Gemeinwohl, für den Gesamtstaat, für die Allgemeinheit etwas tun, damit das Ganze funktioniert, das motiviert schon sehr. Und das bewegt auch junge Leute und das zieht auch junge Leute hinein. Und denen muss ich dann auf der einen Seite die Chance geben, sich zu qualifizieren und auf der anderen Seite auch die Chance geben, aufsteigen zu können. Das heißt, eine Rekrutierung der Spitzenbürokratie aus der Bürokratie heraus macht auch einen Sinn. Und da sollte die nächste Regierung nicht den Fehler machen, es so zu tun wie die Regierungen davor, nur mit einer anderen Vorab, sondern soll man umdrehen. Das kann man umdrehen, das wird man wahrscheinlich umdrehen müssen. Insofern bin ich vorsichtig optimistisch.
Okay. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch zum Funktionieren von Politik, der leider in der Öffentlichkeit kaum so wahrgenommen wird. Und du bist ja da wirklich auch ein Role Model im wahrsten Sinne des Wortes. Was dein Buch auch auszeichnet, ist, dass es auf der einen Seite diese Longue Durée analysiert, also aus der Ersten Republik in die Zweite bis in die Gegenwart, aber auch immer wieder ganz interessante Begegnungen auch mit einbaut. Eine sehr spannende, auf die ich dich ansprechen möchte, weil ich das auch nicht wusste, ich glaube, wenige wussten das, war einmal eine zufällige Begegnung mit Hertha Firnberg. Kannst du uns über diese Begegnung erzählen?
Also ich habe sie ja, also sie hat mich ja so gebirnt als äußerster Obmann. Immer wenn irgendeine Demonstration war, die Hertha Firnberg anrufen lassen und hat mir gesagt, dass das so nicht geht. Und ich habe sie heiß geliebt. Ja? Ich weiß nicht, ob das mit Masochismus was zu tun, Politmasochismus, ich weiß nicht. Sie sehr geliebt, sehr geschätzt, sehr, sehr geschätzt. Und es gab einen Moment, da ging es um die Präsidentschaftskanzlei für den Präsidentschaftskandidatur für den Bundespräsidenten und die Hertha Firnberg wäre gerne die Parteikandidatin geworden, das ist gar keine Frage. Hat aber eingesehen, dass es mehr Sinn macht, den Kirchschläger aufzustellen, weil der einfach die größeren Chancen hat. Und ich war Delegierter auf dem Parteirat und dann sind wir von Floridsdorf hereingefahren und sie war gedeftet und hat also, aber kein Wort zur Sache gesagt. Nicht gesagt, mein Gott, hätte gern oder ach Gott oder wie ist denn das oder überhaupt gar nichts. Gar nichts. Wir haben so geplaudert über UOG und Hochschul. Nett, wie immer, sehr nett, sehr, sehr nett mit dieser großen alten Dame. Und beim Aussteigen in der Toreinfahrt am Minoritenplatz 5 steigt sie aus und ich steige aus und gebe ihr die Hand zum Verabschieden und sie schaut so hinauf und sagt, naja, die Einfahrt in der Hofburg ist so schön.
Ja, ein gutes Bonmot einer wirklich großen Frau, großartigen Ministerin. Auch übrigens ein wichtiger Kontrapunkt, du hast das OG angeschnitten, weil, und das ist wirklich auch strukturell ein ganz wichtiges Kapitel über die Unterrichtsminister, das Unterrichtsministerium. Weil natürlich die Minister bis weit nach 2000 auch die Professuren bestellt haben. Und du siehst sozusagen hier deutliche Kontinuitäten von den Großdeutschen, Deutschnationalen, Klerikalen und auch ganz stark im Unterrichtsministerium auf Ministerebene natürlich auch rabiate Antisemiten. Ja, und das spiegelt sich dann leider auch an der Universität wieder.
Ja, und diese Rückwärtsgewandtheit des Unterrichtsressorts sieht man daran, das weiß man ja heute nicht, aber noch nach 1945 gab es ein Eheverbot für Schullehrerinnen. Ja? Ja. Ich meine, und das wurde ja auch durchaus noch positiv argumentiert von Unterrichtsministern. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie hier der Geist irgendwie noch weiterwirkt und was es für ein großer Bruch gewesen sein muss, als man dann in den 70er Jahren sowohl im Schul- als auch im Wissenschaftswesen da diese großen Reformen angegangen ist.
Ja. Vielleicht auch noch eine weitere wichtige Persönlichkeit, gerade für den Unterrichtsbereich, leider vergessen. Fred Sinowatz, wie würdest du den in dieser langen Kette von Ministern und später Ministerinnen positionieren? Welche Rolle hatte Sinowatz?
Nein, das ist jetzt, ich muss ihm Abbitte leisten. Ja. Ich hab irgendwann einmal eine Zeitung herausgegeben,
ja, am linken Rand. Eine gefürchtete, auch
am linken Rand der SPÖ. Und da gab es einmal einen Aufmacherartikel, der mit dem Sinowatz ganz, ganz schrecklich böse umgegangen ist. Und das war damals schon richtig, alles hat seine Zeit, aber im Nachhinein, nein, ich habe ihm Unrecht getan. Das war ein extrem kluger Mensch. Und ich empfehle, ich kann es leider nicht auswendig oversagen, ja? Aber dieses Zitat, es ist alles so kompliziert, ja? Ist ein Ausriss aus einem längeren Zitat. Und es lohnt sich, dieses längere Zitat wirklich im Volltext zu lesen, wo er nämlich sagt, warum die Dinge so komplex sind und worauf es ankommt und wie die Ebenen zusammenwirken und was Politik bedeutet, nämlich auf allen Ebenen gleichzeitig anzusetzen und die Dinge parallel voranzutreiben. Und du merkst, also da ist schon sehr viel dahinter. Der ist wahrscheinlich einer, der am meisten unterschätzt. Natürlich weil er auch eine profunde Ausbildung hatte. Er war zwar kein Jurist, aber er war ein Historiker.
Genau, ja. Genau. Und, und ein sehr guter. Ja. Ich habe die Ausstellung 100 Jahre Burgenland kuratieren dürfen und wir haben im Nachlass von Fritz Inowatz, der übrigens bald an das österreichische Staatsarchiv übergeben wird, wohlgeordnet von einem Team, das ich dafür gewinnen konnte. Und er hat, wie er noch im Landesdienst im Burgenland war, hat das sozusagen versucht, eine Geschichte der burgenländischen Entwicklung zu machen und hat also einen unglaublich minutiösen Karteikasten da angefüllt mit Daten und Details. Also er war wirklich ein sehr spannender und auch politisch, eben wie du das beschrieben hast, sehr wichtiger Politiker. Das sieht man auch also so in frühen Fernsehinterviews. Und die Kanzlerschaft ist halt eine andere Geschichte gewesen, aber das diskutierst du im Buch. Ja, ich darf Sie natürlich auch auffordern, nachher das Buch auch zu erwerben. Der Autor ist auch bereit, Ihnen eine eloquente Widmung hineinzuschreiben. Bevor wir zum Ende kommen und uns beim Publikum, dass wir Fernseher dabei ist, verabschieden und dann noch in eine Publikumsdiskussionsrunde gehen. Noch eine Schlussfrage. Ja, du hast jetzt in sehr kurzen Abständen, du hast noch eine Reihe von anderen Büchern, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, inzwischen geschrieben, aber in dieser Trilogie viel gemacht. Kannst du uns eben, du hast das schon angedeutet, mit einem sehr frechen Titel, Intriganten und WhatsApp, ja, was planst du da genau? Was wird das?
Noch gar nichts. Ich sage wirklich und ganz ehrlich, noch gar nichts. Jetzt habe ich die drei Dinge mal geschrieben und die liegen da. Das Einzige, was ich weiß, ist, ein viertes von dieser Art, nein, das muss ganz was anderes werden. Und werden wir schauen. Es gibt im Moment keine Planung, überhaupt keine Planung. Es gibt nur eine völlig verrückte Idee, die aber ganz woanders liegt.
Die möchten wir aber hören.
Aber das ist eine Aufforderung an Historikerinnen im Saale. Schreibt doch irgendwer die Biografie der Lorel Metternich, um dahinter zu kommen, was diese Frau, welch großen Anteil diese bewundernswerte Frau hat an den staatspolitischen Dingen, die man gemeinhin dem Metternich zuschreibt. Da ist allerlei drin. Aber sollte vielleicht wer anderer hören als ich.
Okay, ja, ist auch ein spannendes Projekt. Aber ganz möchte ich dich noch nicht auslassen. Welches Kapitel hat dir am meisten Kopfzerbrechen bereitet? Also bei jedem Buch gibt es Stellen, Themen, Zugänge, wo man am liebsten das ganze Manuskript beim Fenster hinauswerfen möchte oder die Löschtaste drücken würde. Was hat dir am meisten Schwierigkeiten bereitet?
Ich habe quer durch Blut geschwitzt. Also der Ballersplatz ging so locker, weil den kannte ich wirklich gut. Die Einflüsse der Spin-Doktoren gingen locker, weil da kannte ich einige von denen. Und das war extrem schwer, extrem schwierig, diese Auseinandersetzung mit den Häusern und mit der Geschichte. Wo ich ein, zwei Mal dann gesagt habe, das geht nicht und das wird nichts. Das war der Vorwärtsverlag und die Löbelstraße, weil da hat mich die Komplexität erschlagen und da war es dann auch gar nicht so einfach, sich da durchzufinden, ohne dass es zu lang wird auf der einen Seite, aber auch nicht zu schnodrig auf der anderen Seite. Also das war schwer. Bitte um Vergebung, alle, die es besser wissen als ich, gilt für das gesamte Buch. Ja. Es wird viele geben, die viele Details besser wissen als ich, aber nicht so viel, die das alles wissen. Das ist dann auch wieder ein Vorteil. Also bitte um Vergebung für manches, was ich übersehen habe. Das wird schon so sein. Und das gilt insbesondere also für dieses Kapitel. Das war schwer. Aber wem sage ich das?
Ein perfektes Schlusswort. Lieber Manfred, ich danke dir sehr für das spannende Gespräch. Du hast noch eine neue Dimension auch weiter aufgemacht. Aber bitte noch einmal das Buch lesen, das Buch beschreiben, das Buch diskutieren. Es ist wirklich ein tiefsinniger, erfahrener und auch sehr humorvoller Blick in die erste und zweite Republika und die Gegenwart. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir verabschieden uns.